Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Alex. Ja, und wenn du dich fragst, welche Erfahrungen Alex mit einer Magenverkleinerung gemacht hat, ob sie nachhaltig an Gewicht verlieren konnte und auf was du achten solltest, falls du einen solchen Eingriff in Erwägung ziehst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, sehr spannenden Interview. Heute spreche ich nämlich mit Alex über ein Thema, von dem ich aus meiner jahrelangen Erfahrung als Coach für emotionales Essen weiß, dass es sehr viele Menschen beschäftigt, nämlich die Magenverkleinerung. Und wir sprechen darüber, ob sich dieser Eingriff langfristig wirklich lohnt. Wir sprechen auch darüber, was eine Magen-OP verändern kann und was sie eben nicht verändert. Und wir sprechen über die Kosten und darüber, ob und wenn ja, mit welcher inneren Haltung und Herangehensweise ein solcher Schritt überhaupt Sinn macht. Und ich glaube, das Interview ist für alle interessant, die mit dem Gedanken spielen, eine Magen-OP zu machen und für sich eine bewusste, informierte Entscheidung treffen wollen, weil sie eben einen ehrlichen Einblick in eine echte Geschichte gibt. Bevor es aber gleich losgeht mit dem tollen Interview, noch eine letzte Erinnerung. Nächste Woche startet ja bereits die Daily Shine Woche und ich freue mich schon so mega darauf. Ich habe es hier im Podcast ja schon öfter erwähnt. Ich habe mir was ganz Besonderes für alle Wintermuffel wie mich überlegt, weil ich weiß, dass gerade im Winter ja man oft weniger rausgeht, hat dadurch manchmal auch weniger Kontakt zu anderen Menschen und natürlich drückt auch die Dunkelheit einfach aufs Gemüt und die Kälte auch. Und deshalb biete ich einen kostenfreien Workshop an, der am Montag, den 23. Februar startet. 4 Tage lang treffen wir uns jeden Morgen um 6.30 Uhr und holen gemeinsam die Sonne zurück in dein Herz, ganz egal wie das Wetter draußen ist, und bringen natürlich auch die Waage wieder auf Kurs. Wie gesagt, am Montag, den 23., also nächsten Montag, geht es bereits los und du kannst dich jetzt noch kostenfrei und unverbindlich anmelden über den Link in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und ich freue mich mega auf alle, die live dabei sind. Du meldest dich auch nur einmal an und bist dann automatisch für alle Tage registriert. Aber keine Panik, ihr müsst nicht alle Tage live dabei sein. Wenn du nicht live dabei sein kannst, dann bekommst du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Alex, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Hallo an alle Zuhörenden. Mein Name ist Alexandra, beziehungsweise kurz Alex. Ich bin 44 Jahre alt und bin jemand, der sich aus unterschiedlichen Gründen sein Leben lang mit seinem Gewicht auseinandersetzen musste, in Anführungszeichen. Mittlerweile habe ich das aber als Geschenk angenommen und möchte heute ein bisschen über meine Geschichte erzählen, weil ich schon mitgekriegt habe, dass die ein oder andere Person eine ähnliche Geschichte teilt, aber sich vielleicht nicht darüber traut zu reden. Und ich habe mir vorgenommen, in Zukunft sehr ehrlich mit mir zu sein, weil mir das einfach am meisten hilft und freue mich jetzt, wie gesagt, auf das Gespräch mit der lieben Julia.
Ja, wie schön. Danke, Alex, für die kleine Vorstellung. Und ja, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du mir bei Instagram so ein nettes Kommentar geschrieben hast und habe mir jetzt vorhin auch gedacht, ich glaube, ich lese es einfach mal vor, wie ich auch auf die Idee gekommen bin, dich in den Podcast einzuladen. Und auch über welches Thema wir heute vielleicht auch ein bisschen mehr oder auf welches Thema wir heute ein bisschen mehr eingehen werden. Und zwar hast du geschrieben, lese gerade, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Das ist eines meiner Bücher. Und bin und Klammern und dass ich, und das ist kein Scherz, alleine dank deines Buches mental so viele Schritte weiter als nach 6 Jahren Therapie. Ich finde, dein Buch sollte in jedem Adipositas-Zentrum und in jeder Klinik empfohlen werden. Warum? Ich hatte 2020 eine Magenverkleinerung und doch wieder ein paar Kilo zugenommen. Mir war lange eben nicht bewusst, dass es nicht ausreicht, die Symptome zu bekämpfen, sondern die Wurzel zu finden und zu heilen. Danke für deine ganze Arbeit, den Podcast und die Bücher. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, Alex.
Ja, sehr gerne.
Hat mich total gefreut und ich hatte dich daraufhin dann angeschrieben, weil mir aufgefallen ist, dass ich im Podcast noch nie jemanden zu Gast hatte, der wirklich Erfahrungen auch mit einer Magenverkleinerung hat. Und ja, vielleicht, ich steige ja immer so in der Vergangenheit ein. Du hast gerade ja schon gesagt, das Thema Gewicht hat dich schon ein Leben lang begleitet. Mittlerweile kannst du es als Geschenk sehen. Vielleicht nimmst du uns aber mal mit, ja, was du damit meinst, ein Leben lang. Wann hat das bei dir angefangen? Wie hat sich das gezeigt? Wie hat sich das entwickelt?
Also im Prinzip eigentlich schon wirklich, seit ich denken kann, durch das Lesen deiner Bücher vermeide ich jetzt mittlerweile Aussagen wie ich war schon immer dick, weil es für mich mittlerweile sehr wichtig ist, das Dicksein von meiner Persönlichkeit zu trennen. Also es ist etwas, was mich begleitet hat, das Mehrgewicht schon seit, ach bestimmt seit der, nee, nicht bestimmt, sondern wirklich auf jeden Fall seit der Grundschule. Aber es ist nicht, und das lerne ich jetzt eben gerade, nicht Teil meiner Persönlichkeit in dem Sinne, ich bin die Dicke, sondern es ist halt eine Begleiterscheinung. Aber begleiten tut dieses Thema mich wirklich schon seit der Grundschule. Und zwar auch kontinuierlich durch die komplette Schulzeit, mit Aufs und Abs und dann irgendwann mal ab der Teenagerzeit unterschiedliche Diäten ausprobiert und dann auch mal eine Zeit lang wirklich gar nichts gegessen und so weiter. Also wie gesagt, man kann eigentlich im Prinzip sagen, die letzten 40 Jahre.
Ja, wow. Und du bist ja jetzt mittlerweile schon sehr, sehr reflektiert, ne? Du beschäftigst dich viel mit dem Thema. Was würdest du denn heute sagen, was so der Ursprung war? Warum hat das sozusagen in der Grundschule schon angefangen?
Das ist eine gute Frage. Also den Kern wirklich oder den Anfang habe ich bisher jetzt noch nicht gefunden für mein Essverhalten. Ich weiß aber mittlerweile, dass ich aus unterschiedlichen Gründen esse. Also mal ist es natürlich, mal ist es das emotionale Essen, wenn ich traurig bin, wenn ich glücklich bin, wenn mir langweilig ist. Teilweise ist es aber auch, wenn ich irgendwie gestresst bin. Warum das gerade zu der Zeit angefangen ist, wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht wirklich dahinter gekommen. Aber so rückblickend kann ich wirklich sagen, dass es damals schon, das Essen schon damals ein Ventil für mich war, um Gefühle zu managen. Also das kann ich tatsächlich jetzt schon sagen, wie gesagt, mit in der Retrospektive, dass es damals schon angefangen hat.
Ja, ist ja oft so. Und wie war das bei deinen Eltern? Waren die normalgewichtig oder war das da auch ein Thema?
Nee, das war tatsächlich ein Thema auch bei uns zu Hause. Also wir kommen aus einem Balkanhaushalt und da wird natürlich auch ein bisschen deftiger gekocht. Und meine Oma hat eine Zeit lang bei uns gelebt. Also damals hieß es ja noch Jugoslawien, das gibt es ja heute nicht mehr. Aber das war so in den 1980er Jahren. Da war natürlich im Prinzip die komplette Ernährung war auch noch eine ganz andere. Also es wurden ja damals auch noch an diejenigen, die auch ein bisschen älter sind, erinnern sich ja daran, dass bestimmte Joghurte oder Süßwaren als gesund angepriesen wurden, ne? Extra Portion Milch und irgendwie mit vielen Vitaminen. Und ich glaube, so grundsätzlich haben sich Eltern vielleicht früher gar nicht so die. Und ich meine das gar nicht wirklich böse, sondern einfach, weil es in der Zeit gar nicht so ein Thema war, wirklich Gedanken auch darum gemacht, was mit der gesunden Ernährung zu tun hat. Und ja, meine Eltern waren natürlich auch immer schon ein bisschen mehr. Ich denke, es ist natürlich auch ein Stück weit genetisch, dass ich eben auch jetzt niemals irgendwie so einen komplett schlanken und sportlichen Körperbau haben werde. Aber mit Sicherheit ist natürlich auch die Ernährungsweise auch, ja, Schuld hört sich jetzt irgendwie sehr negativ an, aber hatte auch eine Auswirkung darauf.
Ja, klar, weil es halt eben und das viel, viel mehr als jetzt die Genetik und sagt das nicht. Also da habe ich auch im Zuge meines ersten Buches sehr viel recherchiert, was die Genetik angeht. Das spielt wirklich einen ganz, ganz, ganz minimalen Faktor. Und der größere Faktor ist eben, ne, die Gewohnheiten, die wir ja auch etablieren. Ne? Das ist ja klar, du bist ja das Kind deiner Eltern und ne, zu Hause wird halt das gegessen, was auf den Tisch kommt. Und natürlich auch Portionsgrößen, die zu Hause normal sind, sind dann natürlich auch für dich normal. Ne? Und wir lernen ja auch alle über Beobachtungen, ne? Auch unsere Eltern, wenn wir dann sehen, na, die Mama holt sich da noch eine Schokolade und holt sich da immer noch einen Nachschlag, dann ist das eben unser Normal, weil das ist ja, wie wir aufwachsen, ja, das ist dann, da haben wir ja gar keine Vergleichswerte sozusagen. Und da wir Menschen natürlich auch alle Gewohnheitstiere sind, bilden wir dann eben auch ganz starke Gewohnheiten, die ja dann eben, wenn es eben sich um ungesundes Essen handelt oder um
große Portion oder ja sehr deftiges Essen, was ja auch alles in Maßen immer in Ordnung ist. Aber wenn das eben vermehrt so ist, natürlich dann auch irgendwann mal zu Übergewicht auch führt. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dass du dann angefangen hast, irgendwann mal so auch die klassische Diätkarriere zu verfolgen, sage ich mal. Weil, wann hat das angefangen, dass
Ich glaube, so mit 14 tatsächlich. Also ich habe ja früher, habe ich ja regelmäßig Tagebuch geschrieben und ab und zu mal mache ich dann nochmal so eine Zurück-in-die-Vergangenheit-Tag und lese mir alte Tagebucheinträge durch. Und ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr früh damit angefangen, zu denken, dass wenn ich jetzt abnehmen würde, dass mein Leben besser wäre oder dass ich glücklicher wäre. Also ich glaube, so dieses Bild von, wenn du schlank bist, bist du glücklich, war schon recht früh in meinem Kopf. Also ich würde jetzt sagen, ja, vielleicht so, also wie gesagt, ich bin 79 geboren, ich denke mal so Mitte der 90er, 14, 15, war so der Startschuss meiner Diätkarriere. Ja.
Okay, ja, das ist ja auch ein sehr weit verbreiteter Glaubenssatz, ne, dass wenn endlich dieses Thema nicht wäre, dann wäre das Leben sozusagen besser. Und ich kann den Gedanken auch total nachvollziehen, weil es eben ja auch ein sehr präsentes Thema dann im Leben ist. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du auch negative Erfahrungen gemacht? Also wurdest du teilweise auch gemobbt oder hast negative Kommentare abbekommen vom Umfeld oder in der Schule?
Erstaunlicherweise nein. Also ich muss
Ja,
wirklich
wirklich.
sagen, das ist so dieses Paradox. Und ich habe gerade heute, weil mein Klassentreffen ansteht, in 2 Tagen, habe ich so drüber nachgedacht, über meine Schulzeit. Also ich kenne dieses Gefühl, nicht als Letzte ins Team gewählt zu werden. Ich war immer mit den sportlichen Mädchen befreundet. Die haben mich immer unter den ersten, sage ich jetzt mal, 5 ins Team gewählt. Weil sie mich mochten. Und gemobbt wurde ich natürlich, klar. Ich meine, mit meinem Bruder habe ich mich ab und zu mal gefetzt, der dann auch irgendwie, was weiß ich, ein Fettshaming-Kommentar abgelassen hat. Es gab mal Lehrer, die irgendwie dachten, sie tun mir einen Gefallen, wenn sie mir irgendwie raten, ein Glas Wasser vorm Essen zu trinken. Das war übrigens in der Grundschule. Also natürlich, klar, sowas gab es schon. Aber im Großen, im Großen und Ganzen habe ich tatsächlich ja nie Mobbing erfahren. Und trotzdem hat mich das mein Leben lang begleitet. Wenn ich schlank wäre, wäre einiges besser.
Ja, wahrscheinlich, weil du dich verglichen hast oder damit halt irgendwas Bestimmtes auch assoziierst. Und ich glaube, der größte Faktor ist aber bei diesem Gedanken immer, dass jedes Thema, was halt so einvernehmend ist für uns, ne, weil wir ja auch merken, wir sind da mit uns irgendwie nicht ganz in Balance. Ja, also man denkt ja immer, das ist nur, also die meisten Menschen wünschen sich abzunehmen, damit sie attraktiver sind, ne, schlank und damit ist gleich anscheinend attraktiver oder so und dass das so der größte Beweggrund ist. So meiner Erfahrung nach, und das ist den meisten Menschen selber gar nicht so dolle bewusst, zumindest am Anfang ihrer Reise nicht. Ne? Das ist so der vorderscheinige Grund. Und darunter liegt aber immer auch so dieses mit sich selbst nicht im Reinen sein, dass man sich, also dass man merkt, man hat was nicht unter Kontrolle, weil eins unserer Grundbedürfnisse ist auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn wir eben merken, wir nehmen uns ständig vor, jetzt mal weniger zu essen, ne? Das Süße mal wegzulassen oder dies oder jenes mal wegzulassen und wir machen es dann nie, weil wir uns so fühlen, als wäre es einfach unmöglich für uns, dann ist das ein Kontrollverlust. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Antreiber auch, der eben aber vielen gar nicht bewusst ist, ne? Dass sie einfach sozusagen Herr über ihr Verhalten sein möchten und sich nicht so fremdgesteuert fühlen möchten. Und eben jedes Thema, was eben so einvernehmend ist, weil die Gedanken sich ja dann ständig darum auch drehen, ne? Weil man dann nachdenkt, soll ich das jetzt essen? Ja, nein, was soll ich dann später essen? Jetzt habe ich das gegessen, wie kann ich das jetzt wieder ausgleichen? Ne? Gerade wenn man dann so diätgeschädigte Gedanken irgendwann mal hat, wenn man viele Diäten gemacht hat, ne? Dann ist das ja so ein Riesenthema, dass die Gedanken so vereinnahmt, dass es ja wenig andere, also wenig Raum gibt noch für viele andere Themen in der Intensität, sage ich mal. Und da ist halt immer der Wunsch dann irgendwann da, so, oder auch da, oder das kommt uns dann so vor, als wenn das Thema weg wäre, dann hätte ich keine Probleme mehr. Ne? Dann wäre ja eigentlich alles perfekt. Ne? Und so ist es aber leider, leider eben nicht, weil dann kommen eben andere Themen. Ne? Und so ist es egal, bei dem einen ist es das Essen, bei dem anderen ist es auch, wenn ich endlich in einer glücklichen Beziehung wäre oder wenn ich endlich irgendwie finanziell abgesichert wäre oder, ne? So diese Wenn-Dann-Gedanken. Und was wir dabei oft nicht sehen, ist eben, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir mit uns selber ins Reine kommen und eben uns auch lernen zu reflektieren, lernen unsere Bedürfnisse, unsere wahren Bedürfnisse wahrzunehmen und dass so eine innerliche Zufriedenheit entsteht, die gar nicht mit dem Außen irgendwo zu tun hat. Ja, und ich glaube, deswegen ist dieser Gedanke so stark verbreitet bei allen, ne, wenn das endlich weg wäre. Und deswegen machen auch so viele Menschen die Erfahrung, dass wenn sie dann abgenommen haben, immer noch unglücklich sind. Ne? Und das ist dann halt der Super-GAU, weil das, ne, dann hat man es endlich geschafft und fühlt sich immer noch nicht gut genug, fühlt sich immer noch nicht schön genug. Ne? Und dann fällt man richtig in ein Loch. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, dass man eben auf sich, auf die Reise begibt sozusagen und gleichzeitig eben auch mit den Ursachen arbeitet oder an den Ursachen arbeitet und sich selber da auch besser kennenlernt, ja.
Absolut. Also ich wünschte mir rückblickend, ich hätte schon viel früher damit angefangen, aber wie gesagt, ich bin super froh, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mich eben damit auseinandersetze, dass eigentlich dieses Thema das gar nicht das Problem war, das Gewicht, sondern eben andere Dinge. Und wie du gerade gesagt hast, es macht es nicht zwingend irgendwie dein Leben besser, wenn du jetzt irgendwie von Deutschland nach, keine Ahnung, Spanien auswanderst, wenn du nicht die Beweggründe für dein Nichtzufriedensein in Deutschland ausmachst, ne, wird dich das nach Spanien genauso begleiten. Und so ist es ja mit dem Gewicht eben auch, dass dieser Trugschluss eben, wenn ich denn endlich, und ich glaube, ganz viele dickfette Menschen haben so diese eine Zahl im Kopf, wenn ich denn XY Kilo wiege, endlich, dann ist mein Leben super oder ich muss es unbedingt schaffen, bis zum Sommer noch 10 Kilo abzunehmen. Also wir haben ganz oft eben diese Zahlen oder diese Meilensteine im Kopf und wenn wir die dann erreichen, ne, auch eben gut verglichen mit einer Reise, wenn du dir irgendwie das Mega-Hotel vorstellst und kommst da an und es ist dann halt in Wirklichkeit eigentlich ein Hotel wie jedes andere, bist du vielleicht auch enttäuscht, weil einfach die Erwartungen zu hoch waren. Und da bin ich eben, wie gesagt, froh, dass ich da jetzt fleißig dran arbeite. Aber natürlich dem zuvor oder waren eben ganz viele Schritte mit Diäten und Punkteprogramme und alles Mögliche. Also die Zuhörenden werden wahrscheinlich sich in meiner Historie doch wiedererkennen.
Ja, leider. Die meisten. Aber ja, ist ein super Vergleich, das mit der Reise, das sage ich auch oft, ne? Mit oder Auswandern oder so. Man nimmt sich selber immer mit. Das darf man eben nicht vergessen, egal ob das ins Ausland ist oder in einem Körper ist oder wenn das Bankkonto voll ist. Deswegen ist man selber immer noch man selbst und hat immer noch diese Gedanken und Gefühle. Und um die geht es ja am Ende des Tages. Ja, und du hast jetzt gerade auch schon erwähnt, ne? Also Diätkarriere. Durchgemacht wahrscheinlich mit Up and Downs, bis es dann irgendwann mal eben zu dieser Magenverkleinerung kam. Kannst du uns da mal erzählen, wie es dazu kam?
Ja, gerne. Also dieses Auf und Ab hat einfach wirklich dafür gesorgt, dass ich mich halt ständig bewegt habe, wirklich zwischen extremen Zahlen. Und ich bin da auch sehr transparent, ich spreche da offen darüber. Ich hatte so den Großteil meiner 20er bis 30er Jahre, wo ich ungefähr Mitte 80, also 85 Kilo bei einer Größe von 1,70 und fand das damals unwahrscheinlich viel. Rückblickend, wenn ich mir Bilder anschaue, denke ich, mein Gott, wie konnte ich damals einfach nur denken, dass ich irgendwie, ich fühlte mich damals wirklich wie weiß ich nicht, wie ein Panzer. Aber heute denke ich mir auch so, wow, was hatte ich für ein verschobenes Selbstbild. Und irgendwann mal, und da waren aber auch dazwischen eben, es fing, glaube ich, an, so in den 2010ern, 2012, 13, 14, als mein Gewicht wirklich kontinuierlich stieg und ich bis 2019 auf 136 Kilo zugenommen hatte. Und die Magenverkleinerung wurde mir schon vor, bestimmt vor 15 Jahren von meiner Hausärztin empfohlen. Und ich war damals wirklich so, ich weiß das noch, ich war so entsetzt und so sauer, weil ich dachte, ich schaffe das alleine, ich lege mich doch nicht unters Messer und ich kann das alleine. Und wie kommt sie denn überhaupt auf die Idee, mir das zu empfehlen? Und irgendwann mal kam wirklich der Punkt, also wir haben mein Mann und ich haben 2019 in der Innenstadt gelebt von Karlsruhe im vierten Stock, was eigentlich durch die seltsame Bauweise des Hauses eigentlich fast die fünfte Etage war. Und ich war mittlerweile wirklich so außer Atem, dass ich teilweise vermieden habe, wenn ich einmal runtergegangen bin, dann nochmal, wenn ich was vergessen hatte, nochmal die Treppen hochzugehen. Also ich habe wirklich den Tag damit verbracht zu planen, dass ich nur noch einmal runtergehe und einmal hoch eben nach der Arbeit oder einkaufen, weil ich einfach, ich konnte teilweise wirklich auch Strecken nicht mehr laufen, von 500 Metern, ohne kurz stehen bleiben zu müssen, weil ich so unfassbare Rückenschmerzen hatte. Und hatte das Glück damals, dass eine sehr gute Bekannte von uns, die war damals bei uns in Karlsruhe im städtischen Klinikum Anästhesistin und hat eben mit dem operierenden Chirurgen zusammengearbeitet und hat gesagt, Mensch Alex, ich kenne deine Story und du bist so eine tolle Frau und so eine tapfere Frau, geh doch mal ins Adipositas-Zentrum nach Karlsruhe und schau dir einfach unverbindlich die Infoveranstaltung an und wenn du dann immer noch denkst, eine Magenverkleinerung ist nichts für dich, dann ist das völlig in Ordnung. Aber sie hat mir das eben empfohlen. Und ich weiß noch, ich saß da im März 2019 in einer Infoveranstaltung und das hat plötzlich Klick gemacht und ich wusste, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich so von diesen 136 Kilo wusste, ohne medizinische Hilfe werde ich es nicht schaffen, auf ein gesundes Gewicht zu kommen. Und dann fing eben meine Reise an damals.
Okay. Das heißt, der Gedanke war nicht mehr da, ich kann das selber schaffen, sondern wahrscheinlich war der Leidensdruck damals so hoch und du hast dich wahrscheinlich sehr ohnmächtig gefühlt und deswegen davon angesprochen, ne? Weil das klingt ja zunächst einfach in
Anführungszeichen. Der Leidensdruck war wirklich da, aber andererseits muss ich auch sagen, ich hatte in dem Moment wirklich das, du kennst es sicherlich auch, du weißt, wann sich irgendwas gut anfühlt. Und wann nicht. Und ich hatte in dem Moment wirklich, ich wusste, okay, let's do this, ich mach das jetzt. Mhm. Und weil sich das, wie gesagt, für mich in dem Moment richtig anfühlte und es war weniger dann die Verzweiflung da, sondern die Lust eher darauf zu sagen, okay, ich möchte und muss jetzt was für meine Gesundheit machen. So kann es nicht weitergehen. Ich habe ja neulich diese schöne Folge beziehungsweise diesen Post von dir mit Genug ist genug gesehen und musste schmunzeln. Ich hatte nämlich genau diesen Moment, wo ich wusste, okay, jetzt reicht's. Jetzt möchte ich was verändern. Und dann habe ich das MMK durchgemacht. Das ist das Multi, also dieses mehrkonzeptige, sage ich jetzt mal, Programm, was vor einer Magenverkleinerung durchlaufen werden muss. Also es gibt dann in den Adipositas-Zentren so eine Art Checkliste. Da stehen dann eben Ärzte drauf, wie zum Beispiel der Lungenarzt und der Kardiologe und die Ernährungsberatung und Schlaflabor und auch ein Check bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten. Und eben diese Liste muss dann abgearbeitet werden. Die wird dann, wenn dann eben alle Punkte unterschrieben sind von den Fachärzten, wird die dann eingereicht im Adipositas-Zentrum und dann entscheiden der Chirurg, der Operierende und ein Board bestehend eben auch aus Adipositas-Experten, ob der Patient oder die Patientin dann operiert werden kann. Und ich bekam meinen Anruf und wir waren ja mitten in der Pandemie, bekam ich dann im März 2020 und ich weiß noch, dass mich die Dame dann eben fragte, ja, wann wären Sie denn bereit? Und ich dachte, okay, es ist mitten in der Pandemie, sie spricht dann von Oktober. Da sage ich so, ja, also so September, Oktober wäre schon schön, wenn es noch klappt vor Weihnachten. Und dann meinte sie so, nee, es war jetzt eher die Frage, ob Sie jetzt schon im April wollen. Und dann habe ich kurz Schiss gekriegt und habe dann gesagt, nee, also April ist mir doch zu früh. Und dann haben wir uns auf Juni geeinigt und es wurde dann der 16. Juni 2020. Okay. Und da wurde ich dann operiert, genau.
Und vielleicht erstmal, wie war das? Also wie hast du dich nach der OP erstmal gefühlt? Also war das schmerzhaft? Was war da so?
Die OP, nein, schmerzhaft danach nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe eine kurze Panikattacke bekommen, als ich wirklich aufgewacht bin und eben so aus der Narkose raus und aus diesem Delirium. Und als ich dann auf meinem Zimmer lag und ich weiß noch, ich lag neben einer mittlerweile sehr lieben Freundin von mir. Also wir haben uns damals angefreundet und einer anderen Dame, die aber eben keine Magenverkleinerung hatte. Und ich lag da in der Mitte und ich weiß noch, dieser erste Moment war, also wirklich, ich muss es jetzt ein bisschen ordinär sagen, ich dachte, Scheiße, was hast du gemacht? Weil ich wirklich gedacht habe, du hast dir 75% deines Magens entfernen lassen. Also ich habe einen Schlauchmagen bekommen. Das ist eben eine OP-Methode. Da wird eben, wie der Name schon sagt, der Magen eben, da wird 75% abgeschnitten und der restliche Teil wird dann zu einem kleinen Schlauch geformt. Und ich dachte, du hast dir einfach ein gesundes Organ entfernen lassen. Wie konntest du nur? Aber die Zuversicht, dass ich irgendwie doch die richtige Entscheidung getroffen hatte für mich, die kam dann relativ schnell. Also ich glaube wirklich, so dieser Panikmoment dauerte eine Viertelstunde. Und dann dachte ich, okay, ich lasse jetzt los. Es kommt, wie es kommen muss.
Ja, hat ja auch keine Wahl mehr. Das ist auch das Beste, was
eben,
man
genau.
machen kann.
Ne? Genau, das ist ja eine nicht wiederherzustellende OP. Also ja. Das war mir dann auch bewusst. Aber die Panik kurz danach war schon echt extrem. Und dann, klar, dann war ich 5 Tage im Krankenhaus, konnte mich relativ schnell, also ich hatte Glück, dass mein Kreislauf das relativ schnell auch mitgemacht hat. Wobei ich sagen muss, also durch meine Ups und Downs und mit dem Gewicht hin und her, ich bin sehr leidensfähig. Das war vielleicht, das an mancher Stelle vielleicht auch nicht ganz so gut, aber ich habe mich da schon durchgebissen, war am dritten Tag dann auch duschen. Aber es ist schon ein sehr, sehr seltsames Gefühl, eigentlich so gut wie nichts essen und trinken zu können. Also dieses Gefühl, wirklich das erste Mal einen Schluck Wasser zu versuchen. Ich meine, das Organ war ja noch geschwollen und die Speiseröhre von der Anästhesie war geschwollen. Und es war wirklich so das strangeste Gefühl, was ich jemals empfunden hatte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau.
Ich finde das auch, also da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich über Ozempic und diese Abnehmspritzen gesprochen habe. Und da auch Frauen interviewt habe über ihre Erfahrungen. Und ich finde das auch so krass, ne, weil natürlich, es ist ja nicht immer der Hunger, der wirkliche, den man hat, sondern man verbindet ja mit dem Essen eben auch so viel. Ne? Das sind ja starke Gewohnheiten. Und immer, wenn wir Gewohnheiten nicht nachgehen können, fühlt sich das auch unwohl und komisch an. Ne? Und ich kann mir eben auch so gut vorstellen, selbst wenn man dann keinen Hunger hat oder keinen Appetit hat, jetzt kurz nach der OP ist nochmal was anderes, weil da ist es wahrscheinlich ein bisschen so, wie wenn man wirklich total krank ist und da hat man dann andere Sorgen. Aber so prinzipiell, ne, wenn einem jemand einfach das nicht, also wenn irgendeine Spritze da einfach dafür sorgt, ja, dass man gar nicht so viel essen kann oder sich so ein bisschen ekelt, dann vermisst man ja trotzdem so diese Rituale rund ums Essen, oder? Ging dir das gut so?
Ja, also ich hatte tatsächlich war genau diese Panik, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwie, also mein Unterbewusstsein hatte schon Angst, dass mir das einzige Tool, was mich ja wirklich bisher mein Leben lang auch irgendwo beschützt hat, dass mir das ja abhanden gekommen ist. Aber tatsächlich ist es wirklich so, und das ist das, was die OP ja ausmacht, dass du in dem ersten, sage ich jetzt mal, man nennt es die Honeymoon-Phase, also die dauert grob irgendwie 12 bis 16 Monate, wo dein Hormonhaushalt durch die OP ja wirklich so, so, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht sagen beeinflusst ist, aber eben so programmiert ist, dass eben auch dieses Hungerhormon, dieses Ghrelin ja auch ausgeschalten ist. Und ich habe wirklich 16 Monate lang oder vielleicht 18 Monate lang gar nicht das Bedürfnis danach gehabt. Es war wirklich dieses Gefühl von, du konntest mir Dinge hinstellen und ich hatte da gar keinen Hunger drauf. Ich bin durch den Supermarkt gegangen und dachte so, oh, Süßigkeitenregal, juckt mich nicht. Ja, hier Pizza, ja, dann beiße ich halt zweimal ab, bin zufrieden davon, bin halt pappsatt davon, völlig in Ordnung. Also es ist wirklich, die Honeymoon-Zeit hat wirklich tatsächlich deswegen den Namen, weil die meisten Patienten in dieser Phase auch das meiste Gewicht abnehmen, aber auch, weil es eine unwahrscheinlich schöne Zeit ist, die so befreiend ist. Und ich wusste damals eben nicht, dass das eigentlich der Kern meiner ganzen Arbeit mit meinem Gewicht schon immer war, diese Freiheit, diese unwahrscheinliche Freiheit, nicht an Essen zu denken. Ich glaube, das war für mich rückblickend in dieser Zeit eigentlich mein absolutes Highlight. Und natürlich, dass das Gewicht, also ich bin relativ schnell, sage ich jetzt mal, in den anderthalb Jahren von 136 Kilo auf 86 gekommen. Das waren knapp 50 Kilo, die ich abgenommen hatte, bis November 2021. Und
In welchem Zeitraum?
in anderthalb Jahren. Genau. Und es ist aber trotz allem so, und wir Operierten wissen ja, dass jeder Chirurg und jeder Therapeut und jeder Ernährungsberater sagt, die OP operiert sie nicht am Kopf. Mhm. Aber ganz ehrlich, in dieser Zeit, und ich glaube, das können diejenigen, die operiert wurden, bestätigen, in dieser Zeit fühlst du dich einfach, du ignorierst das. Ich habe das komplett ignoriert, dieses, dass der Kopf nicht mit operiert wird, sondern ich fühlte mich einfach unsterblich. Ich fühlte mich wirklich wie so eine Superheldin. Ich wurde leichter, ich konnte quasi zuschauen, wie ich immer weniger wog. Ich konnte quasi zuschauen, wie die Klamotten immer größer wurden, wie ich mich verändert hatte, wie mein Gesicht sich, ich habe es im Gesicht sofort gesehen. Also ich konnte wirklich diesen Abnehmprozess, dem konnte ich zuschauen und hatte alles andere ausgeblendet, sondern sah nur noch wirklich das und die Tatsache eben, dass ich immer weniger wurde. Und dieses, naja, also aber die Gründe, warum du überhaupt so dick warst und dass diese Zeit irgendwann mal enden könnte, habe ich, glaube ich, komplett irgendwie zur Seite geschoben. Und
ja, aber das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, gar nicht anders möglich, ne? Wenn du eben deine Hormone da
genau.
Sehr beeinflusst, ne? Das ist auf der anderen Seite, ne, ist wie wenn man halt zu einer Schwangeren oder wenn wir unsere Tage haben oder so, jemand sagt, jetzt hab doch mal gute Laune.
Ja, das genau.
Andersrum, wenn man halt irgendwie total high ist, ne? Das ist ja wirklich high, wie wenn man verknallt ist oder so, ne? So kann man sich das ja auch vorstellen. Da denkt man ja auch nicht, Mensch, das wird bestimmt eh wieder nichts oder sonst irgendwas, sondern da ist man halt einfach halt mal die rosarote Brille auf und das bedingt sich ja noch, ne? Hormonell bist du sozusagen auf dem Film und dann war der Leidensdruck ja vorher total groß. Du hast vorhin gesagt, da war der Moment so, jetzt reicht's. Das heißt, du hattest auch eine Motivation zur Veränderung und fällt dir nicht mal schwer und dann fallen die Kilo von, ja, also ich konnte es gerade richtig gut nachvollziehen, in welchem Zustand du da warst und das war nicht in so einem Zustand. Und deswegen meinte ich auch vorhin, so war der Leidensdruck sehr hoch damals, weil eigentlich es ist immer so, dass Menschen sich nur dann mit Themen auseinandersetzen, wenn der Leidensdruck, ne, mit unangenehmen Themen auseinandersetzen, wenn der Leidensdruck besonders hoch ist und eigentlich auch immer erst dann Veränderung eintritt. Ne? Weil solange wir nicht wirklich das Gefühl haben, wir müssen oder wir haben keine Wahl mehr, versuchen wir alle immer eher in unserer Komfortzone und so bei dem Gewohnten irgendwie zu bleiben. Und wenn wir irgendwann ganz leiden, dann verändern wir uns. Und das, was du jetzt erlebt hast, das ist ja das Gegenteil von Leiden. Ne? Also daher auch logisch, dass man sich zu der Zeit solche Gedanken eben nicht macht.
Ja, absolut. Das gemütliche Elend habe ich ja bei dir aus dem Buch raus. Und das ist so absolut das, was es bei mir ja früher dann war, das gemütliche Elend. Und dann irgendwann mal eben so, jetzt reicht's und genug ist genug und ich möchte was verändern. Und eben wie gesagt, ja, also diese ersten anderthalb Jahre waren für mich echt, das war, glaube ich, so mit unter das High meines Lebens. Also auch hormonell und Mindset-mäßig. Und dann irgendwann mal ab anderthalb Jahren fing dann die Veränderung wieder an. Und die begünstigte eben, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, nämlich mit einer erneuten Zunahme von meinem Tiefsgewicht bis heute von knapp 14 Kilo, weil dann irgendwann mal die Hormone sich natürlich auch wieder ein bisschen ausbalanciert haben. Dann war es natürlich auch so, dass ich das Glück einerseits, aber vielleicht auch ein bisschen Pech will ich es nicht nennen, aber die Herausforderung hatte, dass ich eigentlich alles vertragen habe. Also ich hatte keine Unverträglichkeiten. Das haben ja leider einige Patienten auch, dass sie Lebensmittel nicht bei sich behalten können oder Allergien entwickeln oder eben ja, das Essen schmerzhaft ist, das hatte ich ja gar nicht. Also ich hatte es da auch wieder recht gemütlich mit meinem Schlauchmagen. Und die Portionen wurden natürlich auch größer, weil natürlich das auch nicht Sinn und Zweck ist, dass du für den Rest deines Lebens die Kalorienzufuhr eines, weiß ich nicht, Achtjährigen hast. Also wir sprechen da ja wirklich von teilweise in der Anfangszeit, dass das frisch Operierte teilweise 300, 400, 500 Kalorien zu sich nehmen können, wenn überhaupt. Und das ist ja nicht zielführend, dass du eben dein Leben lang in einem Kaloriendefizit bleibst, das ungesund ist. Und das kam bei mir eben relativ schnell. Und dann haben sich, wie gesagt, die Hormone ausbalanciert. Dann habe ich wieder einiges vertragen. Dann stagnierte das Gewicht auch. Und ich glaube, und mit ein bisschen Nachdenken ist mir neulich eingefallen, glaube ich, was so mein Genickbruch möchte ich es jetzt nicht nennen, um Gottes Willen, das ist jetzt zu viel verlangt, aber da, wo es bei mir dann eben, wo ich ein bisschen falsch abgebogen bin, ist, war die Enttäuschung, dass das Gewicht dann nicht noch weiter runterging, obwohl 50 Kilo für einen Schlauchmagen eigentlich wirklich, also für die OP-Methode wahnsinnig viel sind, war mir in dem Moment aber nicht genug, weil ich habe mich mit Menschen in Foren verglichen, die teilweise mit derselben OP-Methode irgendwie 70 Kilo abgenommen hatten. Und dann kam wieder diese Denke, na toll, jetzt muss ich schon wieder kämpfen. Und dieses, na toll, jetzt muss ich schon wieder kämpfen, begünstigte dieses, na jetzt ist es aber auch egal. Also auch etwas, was ganz viele, die mit emotionalem Essen oder generell mit Gewicht, die damit zu tun haben, dass sie oft denken, jetzt ist es auch egal. Ne? Und dann werden aus den, keine Ahnung, aus dem Magerquark mit ein bisschen Obst wird dann doch mal wieder ein Schokoriegel und dann wird dann doch mal wieder irgendwie keine Ahnung, statt den 5 Gummibärchen werden es dann irgendwie doch wieder 20 und über den Tag subsumiert, habe ich so dann eben in verschiedenen Situationen doch wieder mehr Energie zu mir genommen, als mein Körper verbrannt hat. Und dadurch, dass der Stoffwechsel ja eigentlich von Anfang an sehr untertourig fuhr, war es dann eben so, dass es dann doch eben zu viel wurde und die Kilos stiegen dann wieder und ja, das war dann eben so das, was mich jetzt die letzten anderthalb Jahre begleitet hat.
Ich kann mir das auch so gut auch vorstellen, weil ich glaube, das kennt ja auch jeder, ne, wenn man mal so eine totale High-Phase hatte, jetzt auch, egal aus welchem Grund, ne, oder man kann es vielleicht auch im kleinen Beispiel machen, ne, wenn man jetzt irgendwie an einem Wochenende irgendwo war, irgendeiner tollen Veranstaltung und es war die ganze Zeit Action und hat Spaß gemacht und man hat die ganze Zeit gelacht und ne, alles war gut und dann sitzt man am Sonntagabend irgendwie alleine wieder in seiner Wohnung, weiß morgen, muss man wieder arbeiten. Und hat dann so dieses Down, ne? Und dann ist dieses Down ein ganz anderes, als wäre das ganze Wochenende so ja, ganz normal verlaufen mit seinen kleinen Hochs und Tiefs. Ne? Also ich glaube, dieses Extreme, und das berichten ja auch alle Menschen, die jetzt zum Beispiel auch chemische Drogen zu sich nehmen oder auch Alkohol, ne? Das kenne sogar ich manchmal, wenn ich irgendwie einen mal zu viel getrunken habe, dann nenne ich den nächsten Tag, sage ich immer, ich habe postalkoholische Depression, weil wir da halt so viel Dopamin ausschütten auch, ne? Also wenn wir Alkohol trinken oder eben Menschen, die Drogen nehmen und dann am nächsten Tag, dieser Unterschied ist dann einfach so extrem groß, dass das dann eher schon wieder so eine leichte Depression sozusagen auslöst, weil dieses Schwanken von so einem High und dann wieder in den, es muss ja nicht mal ein Down sein, aber erstmal in diesen normal fühlt sich dann halt schon wie ein Down an. Ne? Und das hast du ja dann auch so Stück für Stück, ne? Dann war erstmal stagniert, war ja jetzt ja noch gar nicht schlimm eigentlich, aber von dort aus ne, dann immer weiter runter sozusagen, auch mit der Laune, mit der Motivation. Ne?
Absolut.
Bist. Ja, finde ich auch.
Ja, absolut. Nee, und es war dann auch wirklich so, also ich meine, es gibt ja so ein paar in Anführungszeichen Regeln, die Operierte mit an die Hand bekommen und die werden ja auch rauf und runter gebetet und die Ernährungsberater, ne, also viel trinken, natürlich, dass eben der Körper gut hydriert ist, dann viel Eiweiß essen, dann viele Ballaststoffe oder so viel wie möglich eben an Ballaststoffen auch essen und bei den Kohlenhydraten ein bisschen weniger vielleicht und Essen und Trinken trennen ist auch super wichtig, also eine halbe Stunde vorm Essen und eine halbe Stunde nach dem Essen nichts trinken. Und ich muss sagen, ich habe das irgendwann mal dadurch, dass es aber auch so verlockend war, weil es ja wieder funktioniert hat bei mir alles, habe ich das eben auch teilweise wirklich schleifen lassen. Und wie gesagt, so ehrlich bin ich, wenn mich jemand fragt, ob die OP eben für mich nicht funktioniert hat oder ob die OP generell, sage ich so, doch schon. Also sie funktionierte schon für mich, aber eben ab dem bestimmten Punkt, wo, wie du schon so schön sagst, als das High dann eben vorbei war und als hätte ich vergleiche es immer ganz gerne wie auf der Schaukel, ne? Also die OP war so diejenige, die mich angeschubst hat und die mir diesen Schwung verliehen hat. Und ich habe halt irgendwann mal angefangen, so diese typische oder aufgehört, diese typische Fußbewegung zu machen, um mich selbst am Schaukeln zu halten. Und das ist eigentlich so genau das, was, wo ich mir selber dann auch sagen, okay, den Schuh, den musst du dir halt selbst anziehen. Da hilft auch kein Meckern oder kein irgendwie Mimimi, sondern das war eben so. Und ich habe es mittlerweile akzeptiert und es war auch ganz wichtig für mich, das zu akzeptieren, dass ich eben nicht, keine Ahnung, Renate aus der Facebook-Gruppe bin, bei der das halt irgendwie die 80 Kilo abgenommen hat oder irgendwie der Günther oder so, sondern ich bin halt die Alex und das ist halt meine Geschichte. Und das wiederum aber war für mich dann wieder okay. Was war das Problem? Wo bist du in Anführungszeichen, ich will nicht sagen falsch abgebogen, sondern wo war der Punkt, an dem du irgendwie die Routine nicht beibehalten hast und dein Essverhalten sich wieder doch zurück oder zurückgeschnalzt ist in deine alten Essgewohnheiten? Und da fing ich wirklich, glaube ich, jetzt echt so, ja, in diesem besagten November 21, ab da fing ich dann an, so Anfang 22, mich auch echt damit auseinanderzusetzen, was eigentlich überhaupt das Problem war, warum ich überhaupt immer mein Leben lang mit meinem Gewicht zu tun hatte und warum ich da immer wieder irgendwie vor Herausforderungen gestellt wurde und warum es jetzt auch trotz OP wieder so ist, ne? Also was nicht heilt, wiederholt sich, heißt es ja so schön. Und genau, da bin ich jetzt eben dran, so die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen.
Ja, und das ist ja wieder, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber am Ende wieder was, für was du eigentlich ja dankbar sein kannst, ne?
Total, absolut.
Dass es dich halt, ne, da kommt dann wieder der Leidensdruck, von dem ich eben gesprochen habe, ins Spiel, ne? Irgendwann war der Leidensdruck wieder da und diesmal hat er sich halt bewegt, dann hinter die Kulissen zu schauen, ne? Und da kommt jetzt die nächste Veränderung und die kommt natürlich auch, wie alles, und gerade solche Themen, die brauchen auch Zeit. Und die sind auch streckenweise anstrengend, aber ich finde, die sind auch sehr spannend und lohnenswert, ne? Weil es halt dich eben, das ist halt eine Reise zu dir selbst. Und die meisten Menschen, die kennen alle Menschen in ihrem Umfeld besser als sich selber. Und ich finde das so wichtig, dass wir eben auch uns mit uns selber eben auch auseinandersetzen, mit den Beweggründen auseinandersetzen und daraus wird sich ja nicht nur was in Bezug aufs Gewicht irgendwie verändern, sondern das bringt ja manchmal auch ganz viel andere Themen noch auf, ne, die dann auch wieder ganz anders angegangen werden können und mit mehr Leichtigkeit angegangen werden können. Von daher ist das ja ein sehr lohnender Prozess, in dem du dich da jetzt gerade befindest. Und bevor ich es vergesse, weil ich auch noch anmerken wollte, weil du gemeint hast, ich bin nicht die Renate mit den 80 Kilo oder so. Ich möchte auch immer Vorsicht, ne? Also Menschen, die teilen natürlich immer super gerne ihre Erlebnisse, ne? Und vielleicht hat die Renate 80 Kilo abgenommen und du nur in Anführungsstrichen 50. Ja, aber wo Renate heute steht oder in einem Jahr steht, dass wenn es bergunter geht wieder, ne, das wirst du wahrscheinlich gar nie erfahren, weil das machen eben die wenigsten Menschen, die dann, ne, in dem High, klar, teilt jeder, wow, und jetzt das und das und das macht ja auch Spaß und man hat ja auch bei Freude voll oft das Bedürfnis, irgendwie die zu teilen, also das ist ja nicht mal irgendwie ein Reindrücken oder so, sondern geil, ich erlebe gerade was und vielleicht kann ich so andere Menschen auch motivieren, das auch zu machen oder so, aber wenn es dann eben wieder in die andere Richtung geht, dann sind leider die meisten Menschen ziemlich still und deswegen ist das, also gerade auch von den Medien, sozialen Medien auch, immer eine sehr einseitige Berichterstattung und deswegen bin ich dir auch total dankbar, dass du da so offen auch drüber redest.
Sehr gerne, also ich mache das auch eben in den Foren mittlerweile auch bewusst, also einmal natürlich, um für mich eben auch das Gefühl zu haben, hey, das ist genau das, der Weg, den du gehst, also ich glaube ja grundsätzlich daran, dass alles, was passiert, einen guten Grund hat. Und Gott sei Dank, Klopf auf Holz, ist alles, was mir bisher in meinem Leben widerfahren ist, hatte einen guten Ausgang für mich. Und deswegen weiß ich eben auch, dass das jetzt auch was ist, was wichtig ist, das durchzustehen. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, weil es eigentlich echt eine Reise ist, die mir mittlerweile extrem viel Spaß macht. Aber ich poste auch in diesen eben besagten Foren auch recht häufig, damit Menschen eben, denen es nicht so geht, sich nicht als Versager oder Loser fühlen, nur weil ihre Geschichte eben anders ist als die, von vermeintlich denjenigen, die für immer, ne, also es gibt ja auch ganz viele, die irgendwie nach der OP sagen, hier irgendwie 50 Kilo abgenommen für immer, wo ich so ein bisschen schmunzeln muss und sag, hey, ich würde es dir wünschen, aber es kann natürlich auch sein, dass es halt nicht für immer ist, sondern dass halt das Gewicht wiederkommt und das ist völlig okay und das ist menschlich und wir sind deswegen jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, die Versager oder haben irgendwie die OP war umsonst oder generell sich das mit oder mit sich selbst das auseinandersetzen, ist ja nie umsonst, sondern eigentlich echt ein Riesengeschenk, das zu können. Und weil ich eben das auch gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass die Adipositas-Zentren deine Bücher mit auslegen. Es ist mittlerweile oder es ist immer noch nicht angekommen, wie viel eigentlich die Psyche und die Gefühle der Menschen, wie viel Einfluss die überhaupt auf das Mehrgewicht von vielen Patienten haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Großteil derjenigen, die eben für die OP zugelassen werden, dass die alle irgendwie emotionale Esser sind oder dass da irgendwie eine mentale Erkrankung dahinter steckt, um Gottes Willen. Aber es gibt viele, die eben aus dieser Historie heraus ja auch immer mehr Gewicht gewonnen haben in dem Sinne und sich damit nicht auseinanderzusetzen, sondern einfach nur zu sagen, naja gut, dann operieren wir halt, also wenn sie nicht genug abgenommen haben, dann machen wir halt irgendwie statt dieser OP-Methode, dann können wir die andere OP-Methode machen, wo noch weniger Nahrung reinkommt. Das halte ich halt ehrlich gesagt für Mist. Und da würde ich mir, wie gesagt, mehr wünschen, dass eben auch die Adipositas-Zentren die Möglichkeit haben, den Zugang zu mentalen Themen auch mit zu ermöglichen oder die Patienten da auch mehr zu bilden und zu sagen, hey, es gab einen Grund, warum du da bist, wo du bist. Und vor allem auch, und das fand ich auch sehr interessant, es gab da mal dieses Beispiel von, es war auch aus deinem Buch, von jemand, der überhaupt gar nicht weiß, also natürlich kannst du von heute auf morgen irgendwie 80 Kilo abnehmen, aber wenn du dein Leben lang in der Identität eines mehrgewichtigen Menschen gelebt hast, mit dem Mindset eines mehrgewichtigen Menschen, woher sollst du denn auf einmal wissen, wie ein Mensch mit weniger Gewicht oder der ein bisschen vielleicht gesünder ist, der weniger gesundheitliche Probleme hat, Rücken, Diabetes, was auch immer, wie sollst du denn eigentlich auch wissen, wie sich so ein Mensch, also wie der denn lebt, weil ein Stück weit sind wir alle, und deswegen habe ich eingangs auch gesagt, ich vermeide es mittlerweile zu sagen, ich war schon immer dick, sondern ich sage mittlerweile, das Mehrgewicht ist etwas, was mich den Großteil meines Lebens begleitet hat, aber es ist nicht das, was ich bin. Und das ist für mich gerade irgendwie so der Schlüssel, das zu finden. Und ich glaube, das ist mit die wichtigste Erkenntnis, um eben auch diesen dicken Menschen loszuwerden und auch das Mehrgewicht, was ich noch loswerden möchte, das am Ende dann eben auch hoffentlich nachhaltig dann eben auch zu verlieren, eben um da anzukommen zu dem Menschen, der ich im Kern bin, wenn diese ganzen, ne, diese ganzen Glaubenssätze und diese Fake-Identität, wenn die dann irgendwann mal, wenn ich die abgelegt habe.
Ja, wenn du dich daraus geschält hast, Schicht für
genau,
Schicht.
Genau, genau.
Die wahre Alex zum Vorschein kommt. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, keine Erfahrung ist umsonst. Ne? Und ich denke auch immer, alles kommt so, wie es kommen soll, weil es uns eben dann wieder an den nächsten Punkt irgendwo bringt. Und ich habe jetzt auch gerade, wenn du gesprochen hast, drüber nachgedacht, wie das so ein Adipositas, also was ich denke, was so ein Adipositas-Zentrum, wie die das machen sollten. Ne? Weil ich glaube halt, wenn man jetzt jemanden sagen würde, ja, wir machen die OP, aber Grundvoraussetzung ist, dass sie hier einmal die Woche irgendwie Therapie machen oder so. Ne, im Nachgang in dieser High-Phase. Ich glaube, dass dann eine Therapie irgendwie, selbst wenn du hingehen würdest, ne, wenn du dich so gut fühlst, dann da sitzt du wahrscheinlich da und sagst, ich weiß überhaupt nicht, über was ich hier gerade sprechen soll. Ne? Mhm. Das dann vielleicht eher im Vorhinein als Grundvoraussetzung irgendwie machen sollte, dass man sich aber genau spezifisch, nenne ich einfach Therapie generell, weil ich kenne auch so viele Menschen, die, oder ich habe auch schon so viel Feedback bekommen, dass Menschen sagen, hey Julia, ich habe schon so viel Therapie gemacht, aber ich habe das halt nie irgendwie, also mein Therapeut, der hat mir so weitergeholfen in so vielen Ebenen, aber was nicht spezifisch, was das Gewicht angeht, ne? Weil da befassen sich jetzt ja auch die wenigsten Therapeuten so intensiv damit, und dass man vielleicht eher sowas davor machen sollte, dass man sich bevor man überhaupt so eine OP gestattet bekommt, irgendwie die Voraussetzung sein müsste, man müsste sich schon so und so viele Stunden irgendwie mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, wenn man das so rum machen würde, dann würden ganz viele OPs gar nicht mehr stattfinden. Ja, weil
Wahrscheinlich schon, ja. Weil das ist tatsächlich, es ist zwar ein Teil eben dieses Multikonzeptprogramms, ne? Also dieser Laufzettel, von dem ich eingangs erzählt habe, da müssen ja Patienten ja auch Therapeuten, aber ich glaube, das sind dann irgendwie so 3 Termine oder so. Und dann, ich meine, ganz ehrlich, wenn man was unbedingt will, dann erzählt man vielleicht dem Therapeuten auch so, ja, das ist so und so und, ne, und überhaupt und kann dann auch wirklich, da wird ja dann auch nicht irgendwie also auch in Ermangelung an Zeit überhaupt dann zu gucken, naja, aber warum ist denn derjenige wirklich so weit gekommen, wie er gekommen ist und was ist denn überhaupt das Problem mit dem Essen? Ne? Ja. Und wie du sagst, also ich fände es auch wirklich wichtig, dass zu der, sage ich jetzt mal, medizinischen Nachsorge, also es gibt ja dann irgendwie so auch die Jahresuntersuchung gibt es und es gibt ja dann auch die Anregung, regelmäßig zur Ernährungsberatung zu gehen, aber was wirklich definitiv zu kurz kommt, ist das Mentale. Und ich glaube, das ist, also da ist wirklich noch sehr, sehr viel Nachholbedarf.
Ja, ich hoffe, das ändert sich mit der
Ja,
Zeit.
hoffe ich auch.
Ich versuche ja immer, diese ganze Industrie zu revolutionieren und da so ein bisschen mehr, ja, dieses, ja, da drauf zu zeigen, so wie, also eigentlich wie sinnlos das ist. Ich habe auch gerade gedacht, eine andere Idee wäre noch, wenn man eh schon weiß, dass es diese Honeymoon-Phase gibt und dass die 12 bis 16 Monate lang ist, dass man sich davor verpflichten sollte, ab Monat 12 in Therapie zu gehen für ein Jahr oder so. Also 3 Sitzungen, da muss ich wirklich sagen, das ärgert mich fast, weil das kann man sich ja wirklich sparen. Also, ne, also auch, das ist ja eigentlich auch für diese Therapeuten, die tun mir total leid. Das wissen die ja, dass das überhaupt gar nichts bringt, sage ich mal. Wenn
ja,
jemand,
klar.
Weil er irgendwas will und irgendeine Bescheinigung haben möchte, jetzt irgendwelche 3 Sitzungen da macht, das muss ja für die auch total frustrierend sein. Ja.
Absolut. Und sich wirklich auch damit dann gezielt auseinanderzusetzen. Deswegen war ich zum Beispiel auch super dankbar für quasi so den Workbook-Teil in deinem Buch, was ich jetzt zuletzt gelesen hatte, weil ich da wirklich auch, weil du da Fragen gestellt hast, ne, mit was hast du in deinem Leben schon erreicht und wie bist du zu diesem Ziel gekommen und wie hast du damals gedacht, ne? Also wirklich auch gezielt aufs Mindset und auch dieses, ne, sich aus einer toxischen Beziehung befreien oder irgendwie den Job wechseln oder so. Das sind ja auch ähnliche Mechanismen, die im Kopf ja auch vorgehen. Und sich das mal zu vergewärtigen, zu sagen, so stimmt, Mensch, da habe ich aber auch gedacht, so hey, den Ollen, den will ich jetzt aber loswerden, weil ich verdiene was Besseres. Ne? Und dann den Transfer zu schaffen, zu sagen, hey, aber eigentlich für meine Gesundheit habe ich doch auch was Besseres verdient, als jetzt irgendwie zu schwer zu sein. Und ich spreche mittlerweile gar nicht mehr davon, dass ich gerne noch die Kilos abnehmen möchte, weil es mir ums Aussehen geht oder es irgendjemandem zeigen will oder so, ne, mit irgendwie, die haben schon immer gedacht, ich bleibe für immer dick und ich möchte da irgendwie gar nicht, das ist mir völlig egal, mir geht es einfach nur darum, um diese Freiheit im Kopf, nicht ständig irgendwie mich mit dem Essen beschäftigen zu müssen, sondern das soll für mich der Wunsch einen natürlichen Flow haben, ich esse, wenn ich Hunger habe und ich esse ab und zu mal auch ein Eis oder so, aber es soll nicht mehr so diese wahnsinnige Präsenz in meinem Leben haben und eben damit mit viel mehr Leichtigkeit und mit viel mehr Gesundheit. Und wie gesagt, deswegen bin ich auch so unfassbar dankbar für deine Podcasts und eben der eine Facebook-Post hat mich neulich wieder total abgeholt mit diesem, hey, genug ist genug. Das ist so wirklich der Keysatz. Und wenn man den dann eben nicht verbindet mit jetzt reicht's aber, ich komme aus einem Schmerz, sondern wirklich den, und das mache ich jetzt mit viel mehr Liebe, zu sagen, hey, genug ist genug, ich verdiene doch irgendwie was Besseres. Ich verdiene doch irgendwie, dass mich der Nachbar nicht nervt, ich verdiene doch hier irgendwie, dass heute das Wetter gut ist, ne? Also sich wirklich viel mehr wert sein und nicht irgendwie aus einem Kampf gegen sich, sondern aus Liebe für sich, wenn man sagt, hey, ne, wie man zu seiner besten Freundin oder seinem besten Freund sagt, du, ich wünsche dir die Welt. Aber wir selber wünschen uns die teilweise gar nicht. Aber wir sollten es viel öfter tun, zu sagen, ich habe es aber verdient, gesund zu sein. Und deswegen werde ich jetzt alles dran setzen, um gesund zu werden.
Ja, deswegen sage ich ja immer, ne, also Selbstliebe, auch wenn der Begriff so ausgelutscht ist und vielleicht oft auch mal falsch verstanden wird, aber ne, da, wir sollten das aus Liebe zu uns selbst tun, weil wir es eben verdient haben, gesund zu sein, weil wir es verdient haben, dass unsere Gedanken uns sich nicht den ganzen Tag nur um das Thema drehen, ne, weil wir es verdient haben, dass das Treppenlaufen nicht so schwer ist, ne? Also all diese Dinge eben auch im positiven Sinne in den Fokus zu stellen, das war eigentlich ein ja, sehr schönes Schlusswort auch, aber ich würde an der Stelle dir trotzdem nochmal noch ein Schlusswort geben, vielleicht für alle, die sich das überlegen, gerade vielleicht, die gerade an dem Punkt stehen, dass sie sagen, ja, das Adipositas-Zentrum hat mir das jetzt, oder ich war da, habe mich informiert. Was würdest du den Menschen aus heutiger Sicht empfehlen?
Also aus heutiger Sicht würde ich den Menschen empfehlen, tatsächlich vielleicht erstmal wirklich sich einen Coach oder eine Therapeutin oder eine Spezialistenperson zu suchen, die so ein bisschen mit demjenigen oder derjenigen auf Spurensuche geht, warum denn überhaupt das Essverhalten so ist, wie es ist. Und dann eben in Kombination mit dem Mental Health, sage ich jetzt mal, Menschen und einer Ernährungsberatung zu gucken, ob es vielleicht doch ohne OP auch geht. Und ansonsten aber, wenn es jetzt wirklich das Mehrgewicht so hoch ist, dass es gesundheitlich oder eben, also ein bestimmtes Alter ist dann vielleicht ja auch nicht, dass es nicht mehr ganz so schnell runtergeht oder wie auch immer, oder gesundheitliche eben andere Parameter. Aber dann wirklich für sich selber zu sagen und es immer wieder im Hinterkopf zu haben, hey, auch wenn diese High-Phase da ist und nutze sie, aber schau wirklich, dass du eben diesen Schwung, den du aus dem Honeymoon mitnimmst, dass du den auch über eine Zeit hinweg mitnimmst, die vielleicht ein bisschen anstrengender wird, wo es nicht mehr ganz so flutscht und auch nicht mehr ganz so Spaß macht und es irgendwie anfängt, vielleicht nervig zu werden, sich Unverträglichkeiten einstellen, dass du dir da wirklich schnellstmöglich auch Unterstützung suchst und es nicht alleine irgendwie versuchst zu juckeln und da irgendwie in einem Frust verfällst und dann irgendwie, ne, dieses Bekannte, jetzt ist es aber auch egal, hat bei mir ja eh nicht funktioniert und dann wieder back to basic gehst, das wäre schade und das würde ich einfach niemandem wünschen.
Ja, auch vielen, vielen, vielen lieben Dank, alles. Wirklich, ich bin dir super dankbar für deine offene und ehrliche Art und
ja, sehr gerne. Hat mir sehr großen Spaß gemacht und auch, dass du dich für das Thema interessierst, weil ich finde es wahnsinnig wichtig und finde es auch immer schön, wenn Menschen dann zu mir kommen und sagen, oh, ich fühle das genauso oder ich hatte genau dasselbe auch, dass ich dachte, ich bin dann irgendwie der Versager, wenn dieses oder jenes nicht klappt. Und ich finde es einfach sehr wichtig, transparent zu sein und zu sagen, nee, bist du nicht, sondern das ist halt dein Weg und der ist gut, wie er ist und du wirst am Ende hoffentlich dann den Topf voller Gold trotzdem finden.
Ja, ganz, ganz bestimmt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Alex.
Sehr, sehr gerne.
Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dir vielleicht auch in Bezug auf die Entscheidung helfen konnte, ob eine Magen-OP für dich in Frage kommt oder nicht und dir ein gutes Bauchgefühl für deinen nächsten Schritt gegeben hat. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du diesen Podcast generell gerne hörst, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du den Podcast abonnierst und ihm eine positive Bewertung dalässt. Aktuell habe ich gesehen, haben nur etwa 5% aller Hörer den Podcast abonniert und das ist wirklich schade, weil mit einem Abo bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, sobald eine neue Folge erscheint und das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du eine Episode verpasst. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr die Folgen kommentiert und mir eure Gedanken zu den Folgen in den Kommentaren hinterlasst. Ich lese das immer alles persönlich und antworte dort auch persönlich. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare zur Podcast-Folge. Und dann ja nochmal ein letzter Reminder am Montag. Jetzt am Montag, den 23.02. um 6.30 Uhr startet die Daily Shine Woche gegen Winterblues und Wagenfrust. Und du kannst dich jetzt noch kostenfrei und unverbindlich anmelden über den Link in den Shownotes oder auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und ich freue mich sehr auf euch und auf diese ganz besondere Woche, die vor uns liegt. Ja, und wenn du magst, schau auch gerne bei Instagram vorbei. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching. Ich finde es auch immer sehr, sehr, sehr schön, ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörerinnen zu bekommen und wenn wir uns auch da einfach miteinander verbinden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.